denkt größer, denkt Meta, denkt über das hinaus, was ihr bisher dachtet von Gott und damit vom Menschen, von euch selbst und vom Mitmenschen und damit von Religion und von allem überhaupt. Denkt größer von allem und da müsst ihr bei Gott anfangen.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Wie Gott in die Welt kam. Teil 2. Vom einen Gott Israels zum Gott Jesu Christi. Das hier ist mit Herz und Haltung der Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze, hallo und herzlich willkommen. Für die Tage bis zum Osterfest haben wir uns in diesem Jahr gemeinsam mit unserer Kollegin Birgit Sticker aus dem Team für pastorale Kirchenentwicklung im Bischöflichen Ordinariat in Dresden für euch etwas Besonderes überlegt. Wir liefern euch eine zweistündige Kurzbiografie Gottes. Am Ende der ersten Folge stand die Einsicht des jüdischen Volkes im babylonischen Exil, dass, wenn es einen Gott gibt, dieser wohl einzigartig sein muss. Doch wie wurde dieser Gott jetzt zum Gott Jesu Christi? Und wie entstand die Vorstellung, dass auch dieser Jesus Christus Gott war? Denkanstöße dazu liefert auch heute wieder Pater Reinhard Körner, Karmelit und Exerzitienleiter im brandenburgischen Birkenwerder. Am Kar-Samstag 2022 hat er den zweiten Teil der Geschichte, wie Gott in die Welt kam, seinen dortigen Gästen vorgetragen. Und wir dürfen nun ebenfalls mit eintauchen in die theologische Gedankenwelt vor 2500 Jahren und am Ende der Folge dann wieder in der Gegenwart landen. Vielleicht ja im Austausch mit anderen in der Gemeinde, Hauskreis oder Freundeskreis, wofür es in den Shownotes wieder Material für euch gibt. Jetzt aber erstmal der zweite Teil der Biografie Gottes mit Pater Reinhard Körner bei Mit Herz und Haltung.
Wie der Glaube an Gott in die Welt kam, darüber denken wir nach in diesem Jahr, in den beiden Kartagen. Gestern haben wir zunächst weit ausgeholt, zurück in die Geschichte der Menschheit, zumindest unserer menschlichen Spezies auf dieser Erde, die wahrscheinlich um die 300.000 Jahre dieser Erde existiert. Noch gar nicht so lange, wenn man das Alter des gesamten Universums nimmt und vergleicht mit 3 Tagen, dann entstand unsere Erde etwa vor einem Tag. Und wenn man diese 24 Stunden nimmt, da gibt es uns gerade mal seit einer Sekunde. Schaut man zurück, da begegnet uns eine Art von Religion, also nochmal kurz zusammen, was wir gestern da uns angeschaut haben, begegnet man einer Art von Religion, die man so zusammenfassen kann, die Menschen erlebten, dass sie nicht die Größten auf dieser Erde sind. Es gibt Mächte und Gewalten in der Natur, so wie sie die Natur erleben konnten. Die sind mächtiger, davon ist der Mensch abhängig. Das ist was Höheres, was Größeres. Das Höhere, das wird mit Gott oder Gottheit bezeichnet. Und die Menschen fühlten sich von diesen Gottheiten eben abhängig auf Gedeih und Verderb. Das Gute wie das Schmerzliche sah man als von den Göttern geschickt Schicksal, wie wir heute noch sagen, an. Und man bemühte sich, die Götter durch Opfergaben bis hin zu Menschenopfern günstig zu stimmen. Es war die Zeit, die lange, lange, lange Zeit des Polytheismus, das Meer, Gott, viel Gott, Glaubens. Die Götter waren Naturgewalten, so würden wir heute sagen. Wir sprechen in der Religionswissenschaft deshalb von Naturgottheiten. Auch im jüdischen Volk war das so. Das jüdische Volk, das etwa um die Zeit 1250 vor zu entstehen beginnt, um 980 vor mit der Einnahme der Stadt Jerusalem, die man dann zur Hauptstadt machte, wird es ein Volk mit einem König. Und dann 587 bis 539, sehr gut datierbar durch die historische Forschung, das, was wir als die babylonische Gefangenschaft kennen. In Jerusalem und im Heimatland alles zerschlagen, alles aus und vorbei. Und dort im Exil, da entsteht im jüdischen Volk ein ganz neuer Gedanke, den wir so gestern versucht haben, uns klar zu machen. Der Gedanke, der aus dem Staunen herauskommt, wie kann es eigentlich sein, dass die Welt überhaupt da ist und nicht da ist? Wie kann es eigentlich sein, dass ich da bin, dass wir da sind und nicht da sind? Da muss doch mehr hinter allem sein. Eine Wirklichkeit hinter aller Natur, der sich alles verdankt. Und man erkannte, wenn etwas die Bezeichnung Gott, Gottheit, also Höchstes verdient, dann ist es diese Wirklichkeit hinter aller Natur. Und wir haben uns gestern noch klar gemacht, das ist ein Gedanke, der nicht nur im jüdischen Volk aufgebrochen ist, sondern zeitgleich zwischen dem, etwa zwischen 600 und 200 vor, an etlichen Regionen, in etlichen Regionen der Erde. Karl Jaspers, ein deutscher Philosoph, sprach von der Achsenzeit. In der Menschheitsgeschichte sind diese paar Jahrhunderte wie eine Achse, die sich dreht von einem Vorher in ein Nachher. Ab da kommt immer mehr der Gedanke, verbreitet sich immer mehr der Gedanke, wir sind verdankte Existenz. Hinter allem muss mehr sein. Im jüdischen Volk entsteht in diesen Jahren des babylonischen, der babylonischen Gefangenschaft ein ganz, in dem Sinne, ganz neuer Glaube. Bisher hatte man über Jahrhunderte hin im jüdischen Volk auch an eine Naturgottheit geglaubt, an viele Naturgottheiten. Aber eine Naturgottheit hatte sich als Hauptgott, als Nationalgott durchgesetzt. Wahrscheinlich hatte diesen Nationalgott ein kleiner Stamm mitgebracht als seinen Stammesgott, der um die Zeit, als sich das jüdische Volk allmählich bildet, aus der Sklaverei in Ägypten fliehen konnte. Wir sprechen heute von der sogenannten Mose-Gruppe oder Exodus-Gruppe, die dort dazu stieß. Wie dieser Gott, der dann Nationalgott des ganzen Volkes wurde, genannt worden ist. Tja, leider ist uns die Tonbandaufnahme davon abhanden gekommen. Wir haben nur dann ein paar Schriftzeichen, eigentlich nur zwei oder drei Buchstaben. Zunächst in einer noch älteren Schrift, dann so ab 700 etwa entstehen die uns bekannten hebräischen Schriftzeichen. Hebräisch schreibt man ja umgekehrt von links nach rechts. Ein J, ein H und ein Waff, ein W. Also so in unsere Schriftzeichen übertragen. In der hebräischen Sprache schrieb man die Vokale, also A, I, I, O, U, nicht mit, sondern nur die Konsonanten. Wie das ausgesprochen wurde, wie gesagt, wissen wir nicht. Das Waff, das W, wenn das als letzter Buchstabe stand, wurde es wahrscheinlich als U-Laut gesprochen. Wahrscheinlich sagte man Yahu oder auch Yahu. Über Jahrhunderte hin glaubte man an diesen Gott. Es war ursprünglich eine Sturm- und Wettergottheit. Und man glaubte, dass er auch ein starker Kriegsgott ist, der hoffentlich das Volk beschützt und so weiter. Aber dem war eben nicht so. Dieser Yahu hat das Volk nicht beschützt, als Nebukadnezar und seine Babylonier vor den Toren der Stadt standen und dann alles kurz und klein schlugen und sie in die Gefangenschaft trieben. Dort nun entsteht also ein ganz neuer Gedanke, wer den Namen, den Ausdruck Gott, Gottheit verdient. Wie gestern schon gesagt, es entsteht als ein Erkennen im Staunen. Im Rückblick sagen wir dann, es ist Gottes Offenbarung. Letztlich Gott selbst hat es Menschen möglich gemacht, dass sie das so erkennen konnten. Dann, auch das machen wir uns noch einmal bewusst, hat sich Gott nicht nur dem jüdischen Volk offenbart, wie wir lange Zeit immer gedacht haben. Nein, letztlich der Menschheit. In der babylonischen Gefangenschaft schreibt man diese Erkenntnis einem Menschen zu, den man bis dahin Abram nannte. Abram war im jüdischen Volk einfach, bedeutete so viel wie der Urvater. Irgendwann einmal hat einer gelebt, von dem wir alle abstammen. Und jetzt nennen sie diesen Urvater Abram Abraham. Das bedeutet in ihrer Sprache der Urvater aller, der Urvater aller Völker, aller Menschen. Und sie erzählen, dass dieser Abram dort aus dem Zweistromland stammt, aus Ur in Chaldea, im Süden des heutigen Irak, der auch die Bibel bezeugt, dass der Glaube an Gott, die Erkenntnis Gottes, von Gott her betrachtet die Offenbarung Gottes, nicht einem Juden zuerst gegeben wird. Abraham war kein Jude, sondern ein Chaldäer, einer aus dem babylonischen Reich. In der Bibel heißt es dann, man soll immer dran denken, ein heimatloser Aramäer war unser Vater, ein aramäischsprachiger, dem als erster diese Erkenntnis zugeschrieben wird. Dort nun im babylonischen Exil beginnt sich immer mehr herumzusprechen. Es wird weiter erzählt, Gott ist wer ganz anderes. Diese Naturgottheiten, von denen wir uns letztlich immer gequält wussten und die uns so viel Leid gebracht haben, die sind gar nicht da. Die Juden wurden diesbezüglich zu Atheisten. Es gibt diese Götter nicht. Es kann nur einen Gott geben, der der Urgrund und Schöpfer von allem, was da ist, ist. Und wie gestern schon gesagt, dann war klar, dann ist dieser Gott der Gott aller Menschen. Und wir Menschen sind wie Schwestern und Brüder gewissermaßen vor diesem Gott. Dennoch, damit sie diese, ja, damit diese Identität, wir wollen mit diesem Gott leben, sich stärken konnte, hat man dann allmählich immer mehr gesagt, wir sind das erwählte Volk dieses Gottes. Verständlich und doch ein sehr problematischer Weg. Jedenfalls dort in der Exilzeit, als die dann letztlich zu Ende geht, durch die militärisch-politische Machtübernahme der Perser und viele Juden wieder nach Hause gehen können, da verbreiten sie diese neue, nun monotheistische Sicht von Gott. Gott, der, wie wir gestern auch schon gesagt haben, ein barmherziger Gott ist. Eigentlich wörtlich gemeint ein mutterschoßiger Gott. Ein Gott, der uns Menschen will und uns Menschen wirklich liebt, geradezu so liebt, wie eine Mutter ihre Töchter und Söhne liebt. Da war eigentlich klar, die ganze Opferei, das ist vorbei. Einer der sogenannten Propheten der damaligen Zeit am Ende des Exils sagte, nicht Opfer will ich, so lässt der Gott sagen, sondern Barmherzigkeit. Dass also auch die Menschen sich die Haltung, die Gott zu uns hat, so wie sie es erkannt hatten, dass wir uns auch diese Haltung den Mitmenschen gegenüber zu eigen machen. Dann ist das Leben anders, wo das geschieht. Sie bauen einen Tempel wieder auf, nun einen Tempel für einen Gott mit einem neuen Namen. Sie nennen den neu erkannten Gott Yahweh. Dabei knüpfen sie an den alten Namen an, sodass sie den Leuten und sich selber nur klar machen müssen, na ja, grundsätzlich war es ja nicht ganz schlecht. Jawohl, da ist einer, der ist größer als wir, aber das ist nicht Yahu, vor dem wir letztlich immer in Angst gelebt haben, sondern das ist, tja, und nun hängten sie an das Schriftliche noch einen Buchstaben an, nochmal ein H. Und dieses Wort würde nun, da sind wir uns ziemlich sicher, dass sie es so aussprachen, Yahweh genannt. Die Juden, die nun nach Hause gingen, sprachen nicht mehr nur Hebräisch, sondern immer mehr nun auch Aramäisch. Zur Zeit Jesu wird das die Muttersprache Jesu und die Muttersprache aller Juden im Heiligen Land sein. Und da bekommt dieses Wort Yahweh eine andere Sinnbedeutung als das alte Wort Yahu. Yahu, das bedeutete so viel wie er weht oder auch er stürmt, er tobt. Ja, eine Bezeichnung für diesen Sturm- und Wettergott. Yahweh bedeutete nun, ich bin da. Und zugleich in den Ohren der hebräisch und nun aramäisch empfindenden Menschen bedeutete dieser Name so viel wie ich setze ins Dasein. Und ähnlich wie das Wort Bara, auf das wir gestern zu sprechen kamen, hörten die das nicht nur in Gegenwartsform, sondern zugleich Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Also sie hörten, was wir in mehrere Sätze bringen müssen, damit wir es verstehen. Sie hörten praktisch, ich war da, ich bin da, ich werde da sein. Und zugleich auch, ich habe ins Dasein gesetzt. Ich setze ins Dasein oder halte im Dasein. Ich werde ins Dasein setzen. Ein Wort, das in sich von seiner Wortbedeutung her schon, ja, wunderbar geeignet war, um das, was sie nun erkannt hatten, weiterzugeben, rüberzubringen gewissermaßen. Und zugleich ein Wort, wo sie bei dem bisherigen Denken der Menschen ansetzen konnten, wo sie hinführen konnten, vom Yahu zum Jahwe. In der Zeit schon des Exils und dann erst recht in den Jahrzehnten danach entstehen, kam gestern schon kurz darauf zu sprechen, eine ganze Menge von Schriften, die man nicht etwa für die Bibel schreibt, an sowas hat damals noch keiner gedacht, sondern Schriften als Schriftrolle niedergeschrieben, damit man bestimmte Dinge klar formuliert hatte und immer wieder vorlesen und vortragen konnten. Die Schriften, die da entstehen und dann heilige Schriften genannt werden, sind sowas wie das, ja, wir würden heute sagen, das didaktische Medium gewissermaßen, das Mittel, um diese neue Sicht von Gott und damit verbunden diese neue Sicht von der Welt überhaupt, vom Leben überhaupt weiterzutragen. Dabei machte man es auch so wie mit dem Gottesnamen. Man griff alte Mythen und Legenden auf und erzählte sie neu. Erzählte sie so, dass man mit der Legende, mit dem alten Mythos hinführen konnte zu einer neuen Erkenntnis, zu einer neuen Sicht der Dinge. Nur mal ein Beispiel. Man erzählt die Geschichte dann festgemacht an dem Namen Abraham, dass dieser Abraham also die Aufforderung von Gott hört. Genauer steht da im Text nicht etwa Jahwe, sondern da steht Elohim, das heißt von einer Gottheit hört. Er solle seinen Sohn als Opfer darbringen. Da werden die Leute, die das damals hörten, die Geschichte, ja, sowas kennen wir, ja, das ist, werden sie gedacht haben. Ja, so müssen wir es machen. Und zwar haben wir es Jahrzehntausende lang in der Menschheitsgeschichte gemacht. Auch im jüdischen Volk wurden Menschenopfer immer wieder gebracht, dem Yahu. Und da wird erzählt, wie der Abraham, und an dem das dann namentlich festgemacht wird, wie der Abraham also tatsächlich also mit dem Jungen zu der Opferstätte geht. Und jetzt muss man darauf achten, wie das Ganze ausgeht. Jetzt wird diese alte Geschichte, die es in vielfacher Form immer schon gegeben hat, diese alte Geschichte umerzählt. Jetzt kriegt sie eine Pointe. Da greift plötzlich jemand ein. Wer? In den Übersetzungen heißt meistens der Herr oder der Engel des Herrn. Im Original steht da jetzt Jahwe oder der Engel Jahwes greift ein. Eine Gottheit sagt, du musst deinen Sohn opfern. Und jetzt sagt der neue Gott, neu erkannte Gott, Jahwe, Schluss, mach das nicht. Ich will kein Opfer. Wenn du meinst, dann nimm den das Schaf dort. Ja. Mit solchen Erzählungen versuchte man, die Menschen hinzuführen zu einer tieferen Sicht, wer Gott ist und was es mit Religion auf sich hat und worauf es ankommt. Und so könnte ich viele solcher biblischen Geschichten jetzt entsprechend nehmen, um das so auch deutlich zu machen. Um das Jahr 400 hatten wir auf der anderen Seite dann die Zahl. Um das Jahr 400 sind die wichtigsten heiligen Schriften des jüdischen Volkes fertig geschrieben, dass man sagte, das sollen die verbindlichen Texte auch auf Zukunft für unseren neuen Glauben an diesen Gott sein. Die sogenannte Tora, das sind die fünf Bücher, die in der Bibel als erste stehen. Wir nennen sie fälschlicherweise die fünf Bücher Mose. Mose hat sie nicht geschrieben, natürlich, aber von Mose ist da drin auch zumindest die Rede. Und viele weitere Schriften entstehen. Auch danach noch das unserer Kenntnis heute letzte Buch der heiligen Schriften des jüdischen Volkes entsteht erst um das Jahr 30 vor. Das ist das sogenannte Buch der Weisheit. Diese heiligen Schriften, noch einmal, haben den Zweck und sind dazu geschrieben worden, um den Glauben an diesen neuen Gott und an diese und die hinzuführen und diesen Glauben zu wecken und weiterzutragen und zu einer neuen Art von Religion anzuleiten, einschließlich der Psalmen und vieles andere mehr. Meistens immer rückgreifend auf das, was sie bisher gedacht haben. Man muss deshalb sehr Obacht geben bei den Schriften des Alten Testaments. Da ist nicht jedes Wort gleich die Wahrheit, sondern da muss man immer hingucken, wo liegt bei den einzelnen Erzählungen die Pointe, die Sinnspitze, wohin führt das Ganze? Also eine ganz andere Art, die Bibel zu lesen, als wir es leider auch im Christentum über Jahrhunderte hin gemacht haben und dadurch nichts verstehen konnten. Im jüdischen Volk ist es natürlich auch so, über Jahrhunderte hin nun, dass man auf der einen Seite ja diese geradezu befreiende neue Sicht von Gott und vom Leben aufnimmt, auf der anderen Seite aber diese alten Vorstellungen und auch damit verbunden alten religiösen Denkweisen und Bräuche doch immer noch irgendwo in sich hat und das gewissermaßen das Neue mit dem Alten auch weitergibt und im eigenen Herzen vermischt. Und so entsteht, so sagt man in der Theologie heute, ein ambivalentes Gottesbild. Ambivalent im Sinne von, also vom Menschen her betrachtet, zweiseitiges Gottesbild. Auf der einen Seite ist Gott, ja, der mutterschoßig, barmherzig, liebende Gott, der uns gut will, der, ein Wort, das immer wieder dann vorkommt, der einen Bund mit uns geschlossen hat, mit uns Menschen, der, ja, wir würden heute sagen, der eine Freundschaft mit uns geschlossen hat, eine, mehr als ein rechtliches Bündnis, der, ihr sollt mein Volk sein, ich will euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein, damit war nicht nur das jüdische Volk gemeint, sondern die Menschheit. Wie gesagt, im jüdischen Volk bezog man es leider immer mehr nur auf sich selbst. So wie es später dann die Kirche gemacht hat und vom neuen Volk Gottes sprach und vergaß, dass das auch das neue Volk immer das alte ist, nämlich die gesamte Menschheit. Gott, dieser neu erkannte Gott, geht seinen Weg mit allen Menschen von seiner Seite her betrachtet. Ja, Gott also einerseits der uns lieben zugewandte Gott. Auf der anderen Seite aber noch die alten Vorstellungen. Ja, wenn es mir schlecht geht, wenn ich krank werde, wenn etwas nicht gelingt, die Ernteerfolg ausbleibt und so weiter, dann sah man es wieder wie damals schon in uralten Zeiten als Strafe, jetzt nicht mehr der alten Götter, sondern nun als Strafe dieses Jahwe. So entstand eine Sicht von Gott, die eben ambivalent zweiseitig war. Und für die Menschen bedeutete dann, ja, man muss mit diesem Gott sehr vorsichtig umgehen und ihm ja möglichst etwas geben. Und dann war man doch wieder bei den Opfern, damit er uns gut ist und damit er das, was wir an Unrechtem tun und was er eigentlich bestrafen müsste, dass er auf das Strafen verzichtet. In Jerusalem, in dem neu errichteten Tempel, der dann kurz vor Jesus noch einmal neu unter König Herodes und viel größer dann errichtet wurde, in diesem neuen Tempel, den Jahwe-Tempel nun, war das Opfern gang und gäbe. Nicht mehr Menschenopfer, aber Tiere und Erntegaben und so weiter. Um, ja, bei Gott zu erreichen durch Opfer, dass er auf die Strafe verzichtet und uns nur liebend, liebevoll zugewandt ist und Gutes schenkt. Kurz zusammengefasst nun, Jesus lernt diesen Glauben kennen. Er lernt den Glauben an Jahwe kennen und lernt doch in seinem Volk kennen, wie die Menschen von diesem Gott in der Realität denken. Dass sie diesen von Jesus her zurückgeblendet, reichlich 500 Jahren erkannten, offenbarten Gott immer noch nicht in sich verinnerlicht haben. Dass da eine solche ambivalente Vorstellung und entsprechend religiöse Praxis da ist. Was macht Jesus nun? Jesus will den Menschen, ich muss es ganz kurz zusammenfassen, ist klar, aber damit sie die Gesamtlinie mal haben. Er will den Menschen dafür die Augen öffnen, dass sie, wenn sie so von Gott denken und so ihre religiöse Praxis ausüben, dass alles viel zu kurz und viel zu klein und kleinkariert gedacht ist. Sein Ruf, der in den Evangelien immer wieder dann überliefert wird, griechisch dann, er selbst hat ja aramäisch gesprochen, lautet metanoete, was auf Deutsch heißt so viel wie denkt größer, denkt meta, denkt über das hinaus, was ihr bisher dachtet, von Gott und damit vom Menschen, von euch selbst und vom Mitmenschen und damit von Religion und von allem überhaupt. Denkt größer von allem und da müsst ihr bei Gott anfangen. Jesus bringt eigentlich in dem Sinne nichts Neues, sondern er will die Menschen wachrütteln für den Glauben, den sie eigentlich seit gut 500 Jahren schon haben könnten. Er nennt diesen Jahwe, diesen Ich bin da und ich habe ins Dasein gesetzt, diesen Gott, Abba. Sie wissen, Sie kennen das Wort. Das ist das Wort, das man innerhalb der Familie, dass die Kinder, die Töchter und Söhne, auch erwachsene Töchter und Söhne zu ihrem Vater sagen. Es ist nicht einfach Vater, eigentlich ist es das Wort Papa. Aber jetzt nicht im niedlich verniedlichten Sinne gemeint, sondern als Ausdruck des tiefen Vertrauens und der Vertrautheit. Jesus redet diesen Gott mit Abba an. Das hat es vorher so noch nicht gegeben. In den gesamten Schrifttum des Ersten Testaments kommt das Wort Vater für Gott nur ganze 14 Mal vor. Und da meist so vergleichend, Gott ist wie ein Vater oder er sorgt für uns wie ein Vater und solche Gedanken. Als Anrede nur zweimal und da eigentlich auch nicht Abba, sondern mehr das hebräisch-aramäische Wort, so im nüchterneren Sinne Vater halt. Und da mehr auch im Sinne von der Erzeuger, der Schöpfer. Jesus redet so vertraut, vertraulich mit Gott. Und wenn er von ihm spricht, dann sagt er nicht, wie es inzwischen im Judentum üblich war, der Herr, sondern er sagt der Abba. Aus Jahwe wird Abba. Es ist Jahwe, derselbe erkannte Gott. Aber Jesus will den Menschen die Augen dafür öffnen, dass dieser Jahwe in seinem, menschlich mal so ausgesprochen, in seinem Charakter, in seiner ganzen Einstellung, in seinem Denken und Fühlen wie ein liebevoller, guter Abba ist. Damit hat Jesus natürlich Gott nicht auf männlich festgelegt. Das ist klar. Gott, dieser Gott, der passt weder in die weibliche noch in die männliche Schublade. Jesus hätte Gott genauso auch mit immer das Wort für Mama damals ansprechen können. Er hat Abba gewählt. Wahrscheinlich, weil es für ihn das schönste zwischenmenschliche Wort war, das ein Bild für die tiefste zwischenmenschliche Beziehung ausdrückte, die er kannte. Jesus hatte ganz sicherlich eine tiefere Beziehung zu seinem Vater Josef als zu seiner Mutter Maria. Man braucht bloß die Evangelien lesen, dann merkt man das, wie er manchmal sich von seiner Mutter gar nicht so verstanden weiß. Dieses Wort nimmt er, um auszudrücken, wer Gott ist. Und er sagt den Menschen, wenn man das so zusammenfassen will, seine Botschaft, du, der Fritz, der Paul und die Paula und wer du auch bist, du bist von Gott absolut geliebt, nicht ambivalent geliebt. Nicht erst dann, wenn du entsprechende gute Leistungen bringst und wenn du also möglichst vollkommen und fehlerfrei lebst. Nein, du bist einfach, weil er dich in sein Herz geschlossen hat. Du bist wie sein Sohn, wie seine Tochter, von ihm mutterschoßig geliebt, nur geliebt. Für Jesus nimmt alle Ambivalenz aus der Gottesvorstellung heraus. Du bist absolut von Gott geliebt. Das ist das, was Papst Benedikt in seiner ersten Enzyklika wieder ins Bewusstsein gebracht hat. Die Theologen sagen, nach 1600 Jahren das erste Mal wieder durch einen Papst, seit Papst Gregor im Großen. Bringt er dieses biblische Wort, stellt er ganz an den Anfang, Gott ist Liebe. Und er sagt, das ist der Kern der Botschaft Jesu. Und dieses Gottesbild und das daraus folgende Menschenbild. Er bringt ein neues Wort, sagt, diese Liebe Gottes ist vorleistungsfrei. Du bist absolut bedingungslos von Gott geliebt. Und zugleich aber heißt die Botschaft Jesu und das, was er den Menschen in seinem Volk, die so sind, wie er sie erlebt, halt in diesem ambivalenten religiösen Lebensvorstellung, sagt er denen nicht nur, du bist von Gott absolut geliebt, sondern und du hast von Gott den Geist, den er in sich hat, die Haltung, den Charakter, den er in sich hat, den hast du auch geerbt. Das heißt, auch du bist dazu fähig, ein guter Mensch zu sein. Du musst nicht immerfort rumnörgeln, du musst nicht immerfort alles schlecht machen, erst recht nicht andere schlecht machen und vielleicht noch gegen andere was aushecken und denen übel tun. Du hast die Fähigkeit und die Gabe, ein liebender und wahrhaftiger Mensch zu sein. Entwickel das. Mach was draus. Das gehört mit ganz wesentlich zur Botschaft Jesu. Und ganz wesentlich gehört auch mit dazu, dass er den Menschen sagt, wir gehen in unserem Leben nicht einem Ende entgegen, sondern einem großen Ziel. Dieser Gott, der uns will, ja, der uns liebt, wie eine Mutter ihr Kind liebt. Und mehr noch als das natürlich. Ist ja nur ein menschlicher Vergleich. Bei Gott ist alles noch unvorstellbar viel, viel größer zu denken. Dieser Gott, der wird uns, wenn wir sterben, nicht wieder ins Nichts zurückfallen lassen. Dieser Gott will das Eigentliche an uns, unsere Persönlichkeit, unsere, Theologen sagen, personale Identität, früher haben wir gesagt, unsere Seele. Mit Seele war nicht die Psyche in dem Sinne bloß gemeint, sondern der Mensch in seiner Persönlichkeit praktisch, mit allem, was dazugehört. Dieser Mensch, der wird immer bei Gott leben. Gott will dich für immer, weil er dich liebt. Und er will eure Liebe zueinander, dass ihr einander habt, das will er auch für immer. Er nimmt dir nicht das Leben und er nimmt euch nicht das Leben. Wir gehen nicht einem Ende entgegen, sondern einem großen Ziel. Weil Jesus den Menschen für einen solchen Gott die Augen öffnen konnte, war das für so viele so befreiend und erlösend, so dass man Jesus dann nannte, den Erlöser, den Heiland. Heiland, ein altes Wort für Arzt, für Heiler in dem Sinne. Übrigens dasselbe Wort im Aramäischen, wie sie damals schon im babylonischen Exil Gott genannt hatten. Gott ist ein Go-El, El Gott und Go, ein Befreier, ein erlösender Gott. Und das konnten sie nun von Jesus auch sagen. Und dass sie ihm und dass sie, als er hingerichtet wurde, glauben konnten, dieser Jesus ist nicht tot, sondern der ist, wie wir es jetzt in der nächsten Nacht, morgen früh feiern werden wieder, der ist auferstanden. Wörtlich heißt meist in der Bibel, er ist aufgeweckt worden von Gott. Warum konnten sie das glauben? Nicht wegen dem leeren Grab, nicht wegen irgendwelcher Erscheinungen in Form von Visionen. All das ist Bildsprache. Sie konnten es glauben, weil sie diesen Gott glaubten, weil sie so von Gott zu denken gelernt hatten. Wenn Gott so ist, dann wird er uns nicht im Tod lassen und dann diesen Jesus schon gar nicht. In der Bergpredigt heißt es mehrmals, dass Jesus den Menschen sagt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist. Und dann wird kurz in ein oder zwei Sätzen zum Ausdruck gebracht, was die da so gehört haben. Und dann, ich aber sage euch, was die da so gehört haben, das ist praktisch das, was bei denen angekommen war. Es hat immer was mit diesem ambivalenten Gottesbild und der entsprechenden Religiosität zu tun. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch. Und was dann kommt, das ist wie damals schon, wie wenn er bei den bisherigen ansetzt und nun weiterführt zum tieferen, zu einer tieferen, höheren Sicht der Dinge hin. Letztlich einer neuen Sicht Gottes und des Menschen. Jesus ist der, der so den Glauben an Gott dermaßen tief und groß in die Welt brachte und das vertiefte, was 500 Jahre vorher schon geschehen ist. Und ja, das ist also eigentlich nun jedem, der das irgendwie hörte und irgendwie aufnehmen konnte, eigentlich nun klar sein müsste, dass jedes Denken davor einfach zu kurz ist und wirklich, drücken wir es so aus, wirklich überholt ist. Die frühen Christen bemühten sich dann, diese Sicht von Gott, wie Jesus sie ihnen deutlich gemacht hat, das weiterzugeben. Wieder entstehen Schriften, nicht für die Bibel, nicht etwa für den zweiten Teil der Bibel, fürs Neue Testament geschrieben, sondern wieder, um Menschen diese Sicht von Gott, die auf Jesus basiert, weiterzugeben. Ja, eigentlich müsste damit alles klar sein. Aber es geht uns seit nun schon fast 2000 Jahren so, wie es denen dann nach dem Exil und dem jüdischen Volk auch ging. Wir schleppen immer noch die alten Vorstellungen mit uns herum. Die alten Vorstellungen aus der Zeit vor Jesus, so wie die Menschen dachten, die als Jesus sie erlebte im jüdischen Volk. Ja, wir schleppen immer noch, ohne dass uns das bewusst ist, die alten Vorstellungen aus der Zeit des Polytheismus und der Naturgottgläubigkeit mit uns herum. In verschiedenster Hinsicht, gerade wenn es zum Beispiel auch, nehmen wir nur als Beispiel jetzt in dieser Situation, wo sich viele Menschen dann fragen, wie, was ist das für ein Gott, wenn er so eine Pandemie zulässt und jetzt noch verrückter, das, was da in der Ukraine geschieht und die Ängste, die daraus hervorgehen. Die Frage ist falsch. Wir haben es immer noch nicht kapiert. Das Leid und das Böse schicken nicht die Götter, schickt auch nicht dieser Gott. Das Leid und das Böse ist nicht die Strafe von Gott, erst recht nicht Gottes Erziehungsmittel, wie man im jüdischen Volk damals zunächst dachte. Es ist ganz anders. Gott ist ein Gott, der gerade all dieses Leid nicht will. Es ist ein Gott, der mit uns mitleidet an allem, was wir leiden müssen. Und der an uns leidet, wenn wir Menschen einander Leid zufügen. Gerade an dieser Leidfrage, da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, natürlich. Ich will es nur so kurz machen. Gerade daran merken wir auch, dass wir noch lange nicht mit Jesus gleichgezogen haben. Wir sind wieder in einem Entwicklungsprozess. Und die Frage steht, wann wird es mal so weit sein, dass die Kirche, auch konkret im Christentum, die kirchliche Verkündigung wirklich den Gott in Reinkultur verkündet, wie Jesus ihn uns nahegebracht hat? Wann wird das sein? Und wann wird das sein, dass das alle, wenigstens die, die es hören, glauben? Ich bin kein Prophet. Aber ich vermute, das wird in jeder Generation wieder eine neue Aufgabe sein. Letztlich ist es eine Frage meiner eigenen Biografie jeweils. Wie weit lasse ich mich in meinem Leben, in meinem meiner Entwicklung, in meinem Fragen und Suchen darauf ein und nehme das, wovon Jesus sagt, erst so ist groß genug gedacht. Lass wenigstens an mich heran, lass es an mich heran und nehme es auf und versuche, davon mich prägen zu lassen, da hinein zu wachsen. Unten habe ich noch hingeschrieben, der dreieine Gott. In der Zeit der frühen Christen, in den ersten Generationen, und das zieht sich dann so über mehrere Jahrzehnte hin reift immer mehr auch folgender Gedanke. Man sagt sich, was ist das für einer, dieser Jesus von Nazareth, dass der so klar von Gott denken kann und das so rüberbringen kann, nicht nur durch seine Worte, sondern auch wie er umgeht mit uns, mit den Menschen und so. Und dass er das so klar auch lebt. Was ist das für einer, der das kann? Etwas so Befreiendes, Heilendes. Buchstäblich sind Menschen richtig gesund geworden, auch ins Körperliche hinein gesund geworden, als sie den hörten und erlebten. Was ist das für einer? Und immer mehr kam dann so der Gedanke. Ein Theologe unserer Zeit hat es mal so dann zu formulieren versucht. Jesus war so sehr Mensch, wie nur ein Gott Mensch sein kann. Irgendwas so in diese Richtung kam, die auch so empfunden. In diesem Jesus war mehr da als nur ein Mensch. Man nahm das alte Wort Messias zur Hilfe. Messias, damit meinte man schon seit Generationen im jüdischen Volk, Gott müsste doch mal jemanden, Messias heißt der Gesalbte, doch jemanden mal schicken, der so sehr von dem Denken und Fühlen Gottes durchsalbt ist in seinem Denken und Fühlen, dass er uns wirklich sagen und zeigen kann, wer Gott ist und was es um das Leben überhaupt ist und worauf es ankommt und so weiter. Mindestens der Messias, das ist er. Und immer mehr gingen noch weiter und sagten, dieser Jesus, der gehört zutiefst zu Gott. Dieser Gott, zu dem Jesus aber sagt, und dieser Jesus, das ist wie, das gehört so zusammen, er ist sein einzigartiger Sohn, sagte man dann. Und schließlich hatte man den kühnen Gedanken, dieser Jesus ist selbst Gott. Er ist nicht der Aber. Der Aber, das ist Gott, zu dem Jesus betete. Jesus ist ein anderer und doch Gott. Da ist also Gott, der Jahwe, der Urgrund unseres Daseins. Da sind das zwei, der, zu dem Jesus Abba sagt, und Jesus selbst. Und da kam man auf den Gedanken, zwei geht nicht. Tiefste Liebe, das ist ja im Zwischenmenschlichen schon, sucht immer danach, dass man zu zweit sich einig ist in der Liebe zum Dritten. Erst dann vollendet sich Liebe. Das ist das, was Exupéry so schön auf den Punkt gebracht hat. Liebe ist nicht nur, dass man einander anblickt, sondern gemeinsam in die gleiche Richtung blickt. Wenigstens dasselbe Hobby hatte oder da und da sich einig ist, am besten, dass man gemeinsam einen Dritten lieben kann. Bei Gott, so sagte man sich, muss es mindestens genauso sein. Und da brach auch, darüber könnte ich jetzt lange sprechen, aber nur kurz, da brach immer mehr so der Gedanke durch, dieser Dritte, nun geben wir ihm den Namen, wir bisher gesprochen haben, vom Heiligen Geist. Heiliger Geist, klein geschrieben, heilig, im Sinne von der gute Geist, der von Gott ausgeht, der Geist der Liebe, der Wahrheit, des Friedens. Mach mal daraus einen Namen. Nennen wir den unbekannten Dritten, so sagte man, Heiliger Geist. Und dann müssen wir heilig groß schreiben als Name. Gott, so war der Gedanke, der Urgrund von allem, dem wir es verdanken, dass wir überhaupt da sind, dass die Welt überhaupt gibt und nicht gibt. Das ist nicht einfach ein einsam dahinwesendes göttliches Wesen, sondern der Urgrund von allem, das ist eine Gemeinschaft. Die sagten damals in Lateinisch eine Communio, eine zutiefst miteinander kommunizierende Gemeinschaft. Gott, das sind drei, die zugleich den einen Gott, den einen Urgrund von allem bilden. auf dem ersten Konzil der Kirche 325 in Nicäa und auf den nächsten Konzilien dann noch, haben Theologen dann versucht, das irgendwie in Worte zu kriegen. Unsere Glaubensbekenntnisse, das Große vor allem, ist in dieser Zeit formuliert worden. Und da wurde dieser Glaube daran, dass Gott, das Höchste also, dem wir alles verdanken, eine Gemeinschaft von Dreien ist, die sich zutiefst einig sind und einer davon Jesus ist. Das wurde da so in Worte gefasst. Wie kam der Glaube an Gott in die Welt? Wir müssen bis dahin, bis zum dreieinen Gott gehen, um zumindest wieder vor Augen zu haben, was mit Gott gemeint ist. Und um vor Augen zu haben, ja, wohin wir in unseren Vorstellungen und damit verbunden auch Lebenspraktiken, wohin wir da unterwegs sind und reifen können in der eigenen Lebensbiografie erst einmal auch. Und dass wir vor Augen haben, was wir, wenn wir von Gott sprechen, weitergeben. Es wird natürlich auch in der Kirche auch ein Zeugs weitergegeben, das hat mit dem Gott Jesu herzlich wenig zu tun. Aber das ist nun mal so. Da kann man jammern und da kann man schimpfen und das bringt uns auch nicht weiter. Im Letzten bin ich immer selber für meinen Glauben und für mein Leben verantwortlich. Und was ich davon weitergebe. Mündiges Christsein ist, ich lasse mir nicht vorschreiben und sage dann nicht einfach Amen und das ist so, weil ich es glauben soll oder muss, sondern ich beschäftige mich selber damit. Gott hat mir gerade auch die Kraft der Vernunft gegeben. Glaube ohne Vernunft hat nicht Glauben nicht zu tun, sondern mündet in den Aberglauben. Unsere Vernunft kommt von Vernehmen. Unsere Kraft zu vernehmen, was Wahrheit ist und was immer tiefer in das wirklich Wahre hineinführt, die haben wir, jeder auf seine Weise. Das hat auch mit dem Intelligenzquotienten zu tun oder mit Bildungsdings, sondern das ist etwas, was letztlich, ja, die Vernunft ist nicht nur eine Sache des Verstandes, sondern auch des Herzens. Weil wir Menschen sind, haben wir in uns die Fähigkeit, letztlich bis zu diesem drei-einen Gott hin zu denken und uns zu entwickeln. Und zum Schluss noch einen Gedanken, den ich euch gerne so mitgeben möchte. Voriges Jahr im Sommer bekam ich eine E-Mail von einem Mann aus Frankfurt an der Oder, der sehr oft hier in unserem Gästehaus zu Exerzitien und Seminaren schon war. Und der schrieb in der E-Mail, bei uns in Frankfurt an der Oder gibt's eine Wunschbaumallee. Immer so gegen Schuljahresende wird da zwischen ein paar Bäume da so Schnüre oder Stricke gespannt und da können die Kinder, die Hortkinder und Schulkinder, können die Zettel dran binden, auf denen sie einen Wunsch aufschreiben. Also die Lehrer geben scheinbar immer vor, ich wünsche mir das. Und da hängen die dann so ran, was sie sich so wünschen. Und da sagte, da hat er sich da mal so ein paar Wünsche durchgelesen, nur die, was sich Kinder halt so wünschen. Dass ein bisschen mehr Schokolade gerne haben möchten oder dass durchaus auch die Kinder auf der Welt nicht arm sein sollen und so manches oder dass der entflogene Wellensittich wieder kommen möge. Und da war ein Zettel, ein ausgeschnittenes Herz. Und auf das Herz war geschrieben, Rechtschreibung stimmt nicht, natürlich alles so ein Kinderkrakel mehr oder weniger, war geschrieben, ich wünsche mir, dass es Gott gut geht. Er war so erstaunt, dass er mir das fotografierte und mitschickte. Mich hat das auch sehr berührt. Hier hat ein unbekanntes Kind, keiner weiß nicht den Hintergrund, familiär und so weiter, ein Kind mitten in Pandemiezeit noch nicht an sich nur gedacht, sondern hat Gott was gewünscht. Hier hat ein Kind wirklich an Gott gedacht. Und genau das ist es, wo Jesus die Menschen hinführen wollte. In seinem Vater unser. Wenn man das genauer sich anguckt, da folgt nicht auf die Anrede Vater, also Abba, mach doch, gib doch, hilf doch und so weiter. Da folgen nicht, wie wir immer gesagt haben, 7 Vater unser Bitten. Das Vater unser enthält nur eine einzige Bitte, Brot bitte. Es beginnt mit einem Wunsch, und zwar nicht für mich, für uns, sondern einem Wunsch für Gott. Vater, geheiligt werde dein Name. Wörtlich meint das eigentlich Vater, du sollst ganz heilig sein. Auf Deutsch ausgedrückt, Vater, du sollst ganz glücklich sein. Hier wünscht Jesus Gott was. Ein Schweizer Theologe hat das in 60er Jahren schon so ausgedrückt. Hier betet Jesus für Gott. Und Jesus hat die Jünger dieses Vaterunser gelehrt. Nicht einen Text zum Aufsagen, ohne drüber nachzudenken ist das, sondern eigentlich eine Gebetsschule, ja eine Lebensschule. Jesus möchte, dass wir so denken lernen und empfinden lernen, dass wir auch mal an Gott denken. Mal ganz konkret jetzt in unserer Situation, in der wir im Grunde ganz Europa, die Menschheit zurzeit ist, wenn man das alles mal so dazu nimmt, worauf wir zugehen in den nächsten Jahren, Klima und Wester Geier, was alles. Dass wir uns auch mal klar machen, Gott, wie empfindest du das alles, was mit deinen Menschen da geschieht? Wie leidest du an dem, was Menschen einander antun? Und wie leidest du mit uns? Und was wünschst du dir für uns? Dann erst würden wir richtig kapieren, wofür wir uns einsetzen können. Nicht für unsere Wünsche und was sich Politiker wünschen und die wünschen und die wünschen. Das Beste, was wir tun könnten, ist, uns für das einzusetzen, was sich Gott für uns wünscht. Aber da müssen wir erstmal an ihn denken. Ihm wünschen, dass es ihm gut geht, wenn er auf diese Welt guckt, wenn er auf mich guckt. Als ich sowas mal dann weiter auch ihren Kursen erzählte, war eine Frau aus Berlin dabei, arbeitslos, schickte mir ein Wochen später eine Kiste. Da hatte sie dieses ausgeschnittene Herz, von dem ich erzählt habe, das hatte sie gehäkelt, ein Bändel dran. Eine ganze Kiste voll solcher gehäkelter Herzen. Und da schrieb sie dazu, da können sie ja immer, wenn sie das so in den Kursen den Leuten erzählen, können sie das ja immer den Leuten mitgeben. Das Herz können sie sich in die Hosentasche stecken, das zerknittert nicht. Und immer wenn man in die Hosentasche greift, Taschentuch sucht oder einen Schlüssel, da kommt man vielleicht an dieses Herz. Und da kann man sich wieder dran erinnern, ah ja Gott, ich wollte ja auch mal an dich denken. Ich wollte dir was wünschen. Dort hinten, da steht eine Kiste. Ich habe inzwischen so viel von ihr gekriegt, für viele wir weitergegeben. Für sie reicht's auch. Wenn sie wollen, können sie eins mitnehmen, verschiedene Formen. Wie kam der Glaube an Gott in die Welt? Wie gesagt, gestern und heute, so einfach mal so ein großer Überblick. Letztlich heißt die Frage, wie kommt der Glaube an Gott immer wieder neu in mein Leben?
Der Karmelit Pater Reinhard Körner aus dem brandenburgischen Birkenwerder bei Mit Herz und Haltung. Jetzt seid ihr wieder gefragt, worüber denkt ihr gerade noch nach? Was seht ihr vielleicht genauso oder was total anders? In den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Podcast-Folge, gibt's dazu erneut Anregungen. Schaut gerne mal gemeinsam mit euren Gesprächspartnern dort rein. Und wenn euch unser Kar- und Oster-Special hier gefallen hat, dann lege ich euch gerne auch nochmal unsere Reihe Basics ans Herz. Basics, Theologie endlich verständlich. Mit dem Salzburger Fundamentaltheologen Professor Dr. Martin Dürnberger. Den kennt ihr vielleicht gerade auch aktuell aus unseren Popkultur-Folgen. In den 6 Podcasts der Basics-Reihe hier bei uns taucht er tief ins christliche Glaubensbekenntnis ein und gibt am Ende, das finde ich besonders cool, immer auch noch einen passenden Songtipp aus der Popmusik. Den Link zur Basics-Reihe findet ihr ebenfalls hier in den Shownotes. Das gesamte Team von Mit Herz und Haltung wünscht euch besinnliche Kartage und dann ein frohes, hoffnungsvolles und auch frühlingshaftes Osterfest. An dieser Folge mitgearbeitet haben Birgit Sticker, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.